Es ist Montag früh, kurz vor 7 Uhr. Im privaten Dialysezentrum Würzburg in der Virchowstraße beginnt ein neuer Arbeitstag für Schwester Steffi.
Ich hänge jetzt den Patienten an die Maschine an. Punktiert habe ich schon beide Nadeln, habe sie überprüft, habe sie auch wirklich einwandfrei laufen. Und jetzt füllt sich das System mit dem Blut und dann wird eben die Vene noch mit angeschlossen. Dann läuft die Dialyse. Also er macht jetzt 5,5 Stunden, das ist aber patientenabhängig, die Zeit. Die setzt der Arzt an. Da orientiert er sich an den Blutwerten und an der Effizienz der Dialyse.
Das vor 10 Jahren gegründete Dialysezentrum betreut mittlerweile zwischen 140 und 150 Patienten aus Würzburg und Umgebung, die regelmäßig zur Blutwäsche kommen. Einer dieser Patienten ist Burkhard Kuter aus der Landkreisgemeinde Unterbleichfeld. Nachdem Schwester Steffi ihn angehängt hat, wie das in der Fachsprache heißt, verbringt er den Vormittag in einem Sessel, der entfernt an einen Zahnarztstuhl erinnert.
Den Grund, weshalb meine Nieren nicht mehr arbeiten, hat man nicht feststellen können. Bei mir hat man gemeint, es könnte ein Geburtsfehler gewesen sein oder verschleppte Grippe oder irgend sowas. Es ist halt eines Tages aufgetreten und war dann innerhalb von einem halben Jahr dann so verschlechtert, dass ich Dialysepatient wurde. Das heißt für mich in erster Linie natürlich Zeitaufwand. Also ich muss 3-mal pro Woche an die Dialyse, Montag, Mittwoch und Freitag vormittags, jeweils 5,5 Stunden. Und diese Zeit ist weg. Also zum Arbeiten bleibt da nichts mehr so viel Zeit übrig. Auch nach der Dialyse ist der Körper etwas geschwächt. Also da fehlen einem in der Woche 3 Tage.
Solche Klagen kennt der diensthabende Arzt Dr. Lothar Schramm. Schließlich betreut er schon seit vielen Jahren Patienten mit chronischen Nierenleiden. Menschen, deren Krankheit oft schleichend begonnen und irgendwann einmal zu einem Nierenversagen geführt hat.
Ein typischer Dialysepatient gibt es eigentlich in dem Sinne nicht, weil die Erkrankungen, die zur Dialysepflichtigkeit führen, die sind ja ganz unterschiedlich. Also zum einen gibt es ganz junge Patienten oder Patientinnen, die werden praktisch aus dem täglichen Leben vielleicht heraus dialysepflichtig durch eine seltene Autoimmunerkrankung oder sowas. Das kann uns genauso passieren. Wir können auch in einem Vierteljahr dialysepflichtig sein. Und dann gibt es natürlich die Patienten, die längere Zeit schon Grunderkrankungen haben, zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck. Das läuft dann oft über Jahre und da ist es jetzt kein abrupter Prozess.
Diabetes und Bluthochdruck. Etwa 2/3 der Dialysepatienten in Deutschland leiden unter diesen typischen Zivilisationskrankheiten, sagt der Nephrologe Dr. Kai Lopau. Viele Menschen scheinen auch nicht zu wissen, dass sie mit einem übermäßigen Salzkonsum und Schmerzmittelmissbrauch ihren Nieren schaden.
Das kann zumindest eine Nierenerkrankung mit beschleunigen, auch bis hin zur Dialyse, weil ein übermäßiger Salzkonsum zu Bluthochdruck führt. Das ist eine Zivilisationserkrankung. Und dieser Bluthochdruck kann dann wiederum zur Nierenerkrankung führen. Schmerzmittelmissbrauch ist immer noch ein Thema, war früher sicherlich mehr als heutzutage, aber wir haben auch heutzutage noch Leute, die Schmerzmittelmissbrauch betreiben und auch dadurch dann irgendwann an der Dialyse landen können. In der Regel sind das Mischungen aus verschiedenen Dingen. Das sind Patienten, die haben einen hohen Blutdruck mit einer Entzündung, mit vielleicht ein bisschen Schmerzmitteln und so weiter. Und die Mischung führt dann letztendlich zur Dialysepflicht.
Die Maschinen, die im Dialysezentrum Würzburg stehen, sind so groß wie ein etwas zu klein geratener Kühlschrank. An diese Geräte werden die Patienten für die Dauer von mehreren Stunden angehängt, um das Blut zu reinigen. Zwar ersetzt selbst ein modernes Dialysegerät nur 10-15% der normalen Nierenfunktion, doch das reicht aus, um dem Nierenkranken ein Überleben selbst über einen Zeitraum von 20, 30 oder sogar 40 Jahren zu ermöglichen.
Das Gerät transportiert das Blut und es hat verschiedene Regelungssysteme. Das Wesentliche an diesem Gerät ist der Dialysator. Das ist der Filter, so nennt man den auch. Und in dieser Einheit wird letztlich das Blut gereinigt. Das heißt, die Maschine sorgt dafür, dass das Blut über Pumpen vom Patientenarm, das sehen Sie hier, da ist der Schand, ne, da kommt die Nadel rein. Das Blut kommt also hier raus, geht über diese Pumpenköpfe, ja, über dieses Rollsystem, wird transportiert und dann wird es hier durch diesen Filterdialysator durchgeleitet. Das sind so feinste Kapillarröhrchen, ganz dünn, die sind teilweise durchlässig für Wasser und die Giftstoffe, die die Niere nicht mehr entfernen kann und andere Substanzen. Und um diese Röhrchen herum strömt reinstes Wasser, das sogenannte Dialysat, im Gegenstromprinzip. Und so wird praktisch dem Blut alles, was da nicht sein soll, ja, Phosphat, Harnstoff, Kreatinin und so weiter, entzogen und mit dem Dialysat entfernt. Und die Maschine bringt dann letztlich das Blut wieder zurück zum Patienten.
Die Dialyse ermöglicht den Nierenkranken zwar das Überleben, doch es ist ein Leben mit Einschränkungen. Zum einen müssen die Patienten regelmäßig an die Blutwäsche, zum anderen sind Urlaubsreisen nur nach sorgfältiger Planung möglich, weil am Urlaubsort Termine in Dialyseeinrichtungen gebucht werden müssen. Hinzu kommen Einschränkungen bei der Ernährung. Weil die Nieren oft nichts mehr ausscheiden, dürfen die Patienten nur sehr wenig trinken. Beim Essen müssen sie auf Phosphat- und kaliumarme Kost achten, erzählt der Würzburger Rolf Klenk, der seit einer Jodvergiftung vor 2,5 Jahren dialysepflichtig ist und sich seitdem in Verzicht üben muss.
Phosphat ist überall drin, ob der Käse, Wurst und alles, Fleisch, ist überall Phosphat drin. Kalium ist natürlich in vielen Gemüsen, in allen Gemüsen drin. Du sollst im Prinzip alles essen, aber trotzdem kannst du nicht alles essen. Du musst also abwägen. Und da gibt es bestimmte Regeln, da gibt es Punktetabellen. Und nach den Punktabellen kannst du also praktisch auch essen. Sag mal, 100 Gramm Brot sind ein Punkt, ja, zum Beispiel. Und du sollst nicht mehr Kaliumpunkte haben als zum Beispiel 24 am Tag.
Kein Wunder, dass der überwiegende Teil der Dialysepatienten bestrebt ist, möglichst bald eine neue Niere zu bekommen. Die meisten lassen sich gleich zu Beginn ihrer Erkrankung auf die Transplantationsliste setzen. All diese Patienten landen früher oder später im Besprechungszimmer von Oberarzt Dr. Kai Lopau. Der Nephrologe leitet das Nierentransplantationsprogramm der Würzburger Uniklinik.
Wir haben derzeit 217 Patienten auf der Warteliste, davon ungefähr 170 aktiv. Das heißt, das sind Patienten, die jederzeit ein Organ bekommen können. Die restlichen Patienten sind inaktiv. Die haben zum Beispiel eine begleitende Erkrankung, die es jetzt nicht ermöglicht, temporär, dass sie transplantiert werden, bis die Erkrankung ausgeheilt sind. Oder sind im Urlaub und möchten mal 2 Wochen nicht daran denken, bald transplantiert zu werden. Oder sind aus persönlichen Gründen nicht transplantabel. Aber 170 plus minus 10, kann man sagen, sind immer aktiv auf der Warteliste bei uns. 16-20% jedes Jahr pro Warteliste werden transplantiert. In Abhängigkeit von der Anzahl der Patienten, von der Blutgruppe der Patienten, vom Befinden der Patienten natürlich auch.
Koordiniert werden die Transplantationen in Deutschland von Eurotransplant. Die 1967 in Holland gegründete Stiftung vermittelt Organspenden in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Österreich, Slowenien und Kroatien. Für Patienten aus all diesen Ländern gibt es eine einheitliche Warteliste. Organe werden nur über Eurotransplant verteilt. Eurotransplant entscheidet also auch, wer transplantiert wird, und zwar nach einem Punktesystem.
Wartezeit ist ein großer Punkt, aber der betrifft letztendlich nur 30% aller Punkte, die vergeben werden. Es geht nach einem System, bei der berechnet wird, wer die beste Chance nach einer Transplantation hat. Und das ist der, der vom Gewebetyp am besten zu einem Spenderorgan, was irgendwo im Eurotransplantgebiet gewonnen wurde, passt. Und das sind knapp 50%, die dieser Wert ausmacht, dazu die Wartezeit, und dann gibt es noch ein paar spezielle Parameter, die aber lange nicht so viel zählen.
Nierentransplantationen zählen in der Medizin längst zu den Routineeingriffen. Bereits 1954 gelang es dem US-amerikanischen Chirurgen und späteren Nobelpreisträger Joseph Edward Murray mit Erfolg, eine Niere bei 2 eineiigen Zwillingen zu transplantieren. 8 Jahre später gelang ihm dies auch bei 2 genetisch verschiedenen Menschen, dank der Immunsuppression. Die körpereigene Abwehr muss bei den Empfängern von Organspenden unterdrückt werden, weil das transplantierte, körperfremde Organ sonst innerhalb kürzester Zeit abgestoßen wird. Nebenwirkungen sind bei der Einnahme der Immunsuppressiva freilich unvermeidbar.
Wenn Sie das Immunsystem unterdrücken, auch nur im geringen Grade, ist es so, dass das Immunsystem seine eigentlichen Aufgaben nicht mehr so gut vollziehen kann. Die eigentlichen Aufgaben sind zum einen die Infektionsabwehr, Abwehr von Krankheitserregern, gleich welcher Art. Und das zweite ist die Abwehr von Krebszellen. Jeder Mensch bildet Krebszellen, das ist ein natürlicher Vorgang. Nur Krebs bekommt der, der sehr viele Zellen hat, die sich zusammenballen. Das heißt, wenn ihr Immunsystem nicht mehr funktioniert und diese Zellen nicht mehr rechtzeitig vernichten kann, dann könnte Krebs entstehen. Das sind auch die beiden Hauptnebenwirkungen, Infektionen und Krebserkrankungen. Krebs tritt auf in ungefähr 10% der Fälle. Das ist viel. Das ist gerade für die jungen Patienten viel, sodass wir immer darauf bedacht sind, die immunsuppressive Therapie möglichst niedrig zu halten, gerade für die Patienten, die noch eine sehr lange Zeit der Lebenserwartung haben. Andererseits sind es auch die, die das stärkste Immunsystem haben und am stärksten abstoßen. Also wir bewegen uns die ganze Zeit auf Messerschneide und versuchen auf beiden Seiten nicht runterzufallen.
Die Medikamente zur Unterdrückung der körpereigenen Abwehr können die Nierenfunktion verschlechtern und hohen Blutdruck hervorrufen. Beides wiederum kann die transplantierte Niere in Gefahr bringen. Mit einem Cocktail aus verschiedenen niedrig dosierten Medikamenten versuchen die Ärzte, für jeden Patienten eine optimale Therapie zu finden. Denn die Immunsuppressiva müssen während der Lebenszeit des neuen Organs ständig eingenommen werden. Obwohl mitunter Schwierigkeiten auftreten, spricht die Statistik nach Angaben von Kai Lopau für die Transplantation, denn
ich würde sagen, 25% haben überhaupt keine Komplikationen. Die spüren das nicht, die nehmen das hin und da ist es wohl dosiert. 50% haben kleinere Einschränkungen, zum Beispiel Muskelschmerzen oder gelegentlich mal Gelenkschmerzen oder zum Beispiel auch eine Zuckererkrankung durch das Cortison oder einen hohen Blutdruck. 5%, maximal 5%, haben so schwere Nebenwirkungen, dass sie das bereuen. Bleiben 20 über, mit denen man arbeiten muss, wo man die Immunsuppression mehrfach umsetzen muss, wo man ausprobieren muss, welche Medikamente jetzt besser verträglich sind. Das sind die komplexen Patienten, das sind die sicherlich nicht einfachen Patienten, aber auch die werden wir in der Regel einigermaßen hinbekommen.
Erschwert werden Transplantationen nicht nur durch die körpereigene Abwehr der Organempfänger, erschwert werden sie auch durch die gesundheitliche Verfassung der Organspender.
Das ist ein sehr wichtiges Thema, weil die Spender ja zunehmend älter werden in Deutschland, auch zunehmend mehr Begleiterkrankungen haben. Jeder, der älter wird, der hat mehr Erkrankungen. Das ist einfach so, ist ein natürlicher Vorgang. Und man muss das abklären. Man muss schauen, ob derjenige zum Beispiel einen hohen Blutdruck hatte, der selber seine Niere in Gefahr gebracht hat oder selber zuckerkrank war, was immer häufiger ist. Oder ob er eine schwere Herzerkrankung hat und die Gefäße verkalkt sind. Oder Infektionen hatte oder selber eine Nierenerkrankung hatte. Alles ist möglich und wir versuchen in dieser kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, möglichst viel Informationen vom Hausarzt des Verstorbenen, von den Angehörigen des Verstorbenen einzuholen, um uns ein Bild machen zu können, ob das Organ, was wir da transplantieren, auch wirklich dem Empfänger helfen kann. Oder ob es selber so krank ist, dass man es lieber nicht transplantiert.
Eine wertvolle Organspende lieber nicht zu transplantieren. Diese Entscheidung würde den Medizinern sicherlich leichter fallen, wenn es genug Spenderorgane gäbe. Doch zwischen Organspendern und potenziellen Organempfängern besteht schon seit mehr als 20 Jahren ein krasses Missverhältnis. Auf der Warteliste von Eurotransplant stehen derzeit mehr als 15.000 Patienten. Rund 11.800 von ihnen warten auf eine neue Niere. Aufgrund von Organmangel können pro Jahr allerdings nur 3.000 bis 4.000 transplantiert werden. Eine Ursache für dieses Missverhältnis ist vor allem auch der Organmangel im bevölkerungsreichsten Eurotransplant-Mitgliedsstaat Deutschland.
Es gibt große Unterschiede und zwar ist es so, dass in Österreich und Belgien die sogenannte Widerspruchslösung zählt. Das heißt, dort dürfen Organe entnommen werden, solange niemand widersprochen hat. Bei uns und auch in Holland gilt die Zustimmungslösung. Wir dürfen nur dann Organe entnehmen, wenn jemand explizit seine Zustimmung gegeben hat, wie auch immer, vor oder nach seinem Tode durch die Angehörigen. Und das bedingt, dass die Spenderzahlen sehr unterschiedlich sind. Wir haben in Österreich Spenderzahlen zwischen 21 und 23 pro Millionen Einwohner. Das ist jetzt eine abstrakte Zahl, aber die ist ungefähr ein Drittel höher als in Deutschland, wo wir nur 14 bis 15 Spender pro Millionen Einwohner haben. Das ist sicherlich zum großen Teil ein Effekt dieser unterschiedlichen gesetzlichen Regelung.
Die Zahl der Organspenden geteilt durch die Zahl der Einwohner. Dieser Wert gibt den Statistikern Aufschluss darüber, wie groß die Spendenbereitschaft in einem Land ausgeprägt ist. Weil es in Deutschland an Organspendern mangelt, propagieren Mediziner bei Nierenerkrankungen zunehmend die sogenannte Lebensspende, also die Übertragung einer Niere von einem nahen Verwandten oder engen Freund auf den Empfänger. Bei seinen Beratungsgesprächen mit Dialysepatienten und chronisch Nierenkranken wirbt auch Kai Lopau regelmäßig für die Lebensspende, auch, wie er selbst sagt, um den Patienten die zum Teil horrenden Wartezeiten von bis zu 8 Jahren zu ersparen.
Eine Dialyse kann Patienten sehr lange am Leben erhalten, aber eine Dialyse ist niemals so gut wie eine gut transplantierte Niere. Und eine Lebensniere ist immer mit die best transplantierte Niere. Die Ergebnisse sind um die 10% in 3 Jahren besser als die von Verstorbenen. Das gute Ergebnis zusammen mit der verkürzten Wartezeit und dem dadurch zu erwartenden Benefit für die Patienten, ausgedrückt in Lebensqualität und Lebensdauer, bringt uns eigentlich dazu, dieses Programm zu forcieren.
Vor eine Lebensspende hat der Gesetzgeber in Deutschland hohe Hürden gestellt. Es reicht deshalb nicht, dass ein Dialysepatient einen Verwandten oder befreundeten Organspender mit in die Klinik bringt. Die beiden müssen auch ein mehrere Monate dauerndes Verfahren über sich ergehen lassen. Silke Neudert, Psychologin am Institut für Psychotherapie und medizinische Psychologie der Universität Würzburg, beschreibt dieses Verfahren ausführlich.
Wenn jetzt eine Lebernierenspende möglich ist, dann wird es zunächst bei uns oben in der Uniklinik medizinisch abgeklärt. Wenn es sozusagen medizinisch möglich wäre, dann kommen Spender und Empfänger zu uns ans Institut und es finden 1 bis 2 Gespräche mit Spender und Empfänger statt. Das sieht dann so aus, dass in diesen Gesprächen geklärt wird, ob die Spende tatsächlich freiwillig erfolgt, ob kein Druck im Spiel ist, ob die Beziehung zwischen Spender und Empfänger nicht durch diese Spende zu sehr belastet wäre, ob der Spender psychisch gesund ist. Also es geht grob gesagt darum, abzuklären, welche Motive hinter der Spende stehen. Wenn dann diese Gespräche stattgefunden haben, wird ein Gutachten erstellt. Und das Gutachten geht ans Transplantationszentrum. Und jetzt kommt noch ein nächster Schritt. Die Ärztekammer, die hat eine Kommission eingesetzt. Die Kommission, die besteht aus einem Juristen, aus einem Mediziner und aus einem in psychologischen Fragen erfahrenen Person. Das bin in dem Fall ich. Und wir treffen uns dann nochmal mit Spender und Empfänger und versuchen dann noch einmal abzuklären, eben diesmal im Auftrag der Ärztekammer, ob die Spende zum einen freiwillig erfolgt und zum anderen, ob die unentgeltlich erfolgt.
Hintergrund dieses langwierigen Verfahrens ist das Transplantationsgesetz in Deutschland, das den Handel mit Organen verbietet. Aus diesem Grund kommen als Spender auch nur Ehepartner, nahe Verwandte und Freunde in Frage, die dem Empfänger emotional sehr nahe stehen. Die Spende muss selbstverständlich freiwillig erfolgen, doch wie lässt sich das überprüfen?
Also es ist natürlich ganz schwer. Ne? Freiwilligkeit ist ein ziemlich schwammiger Begriff und man hat da nur Fragen, wo man sich so ein bisschen annähern kann. Also zum Beispiel fragt man den Spender und dem Empfänger, wie das denn zu der Entscheidung kam, ne? Wie sich die Entscheidung entwickelt hat. Was passieren würde, wenn jetzt der Spender sagen würde, ich überleg's mir nochmal. Also wir können da eigentlich nur Anhaltspunkte sammeln. Es gibt keinen Fragebogen, der Freiwilligkeit erfasst und Spender und Empfänger wissen ja auch in dem Gespräch, um was es geht.
Das heißt, wenn Spender und Empfänger bei der psychologischen Begutachtung ein perfektes Schauspiel inszenieren, können sie zumindest versuchen, die Gutachter zu täuschen. Das wird allerdings dadurch erschwert, dass an dem Prüfungsprozess mehrere Personen beteiligt sind. Im Zweifelsfall wird die Spende abgelehnt. Bei Harald Kalamala aus Obernbreit wurde die Spende befürwortet. Er durfte von seiner Lebensgefährtin Monika Kämmerer eine Niere erhalten, nach einer langen Krankengeschichte.
Da muss ich ein bisschen zurückgehen in die Jugend. Ungefähr mit 10 Jahren habe ich eine Nierenbeckenentzündung gehabt. Und diese Nierenbeckenentzündung hat sich dann chronisch entwickelt, bis ich vor einigen Jahren dann einige Schwierigkeiten hatte mit dem Gehen, auch in der Schule, Treppensteigen und dergleichen. Und dann zum Arzt gegangen bin. Und er mir quasi dann gesagt hat, ich müsste sofort an die Dialyse. Mir wurde gesagt, dass es eine Kaliumvergiftung gewesen wäre. Und dann war ich jetzt 4 Jahre an der Dialyse. Und vor 2, 2,5 Jahren sind wir uns wieder begegnet. Und ich habe ihr auch von meiner Dialyse erzählt. Und ganz unvoreingenommen hat sie mir dann auch gesagt, sie will sich mehr untersuchen lassen, ob unsere beiden Blutgruppen zusammenpassen würden. Und das war auch der Fall und sie hat sich da bereit erklärt, mir eine Niere zu spenden.
Die Spenderin, das ist übrigens typisch für Lebensspenden, entschied sich ganz spontan, eine ihrer Nieren abzugeben. Monika Kämmerer musste nicht lange nachdenken.
Das hat sich nicht verfestigt. Es war eigentlich, ich würde mal sagen, normal für mich, dass ich jetzt gesagt habe, ich spende meine Niere. Das war jetzt überhaupt für mich kein Thema. Wo ich auch jetzt tief darüber nachgedacht habe, dass jetzt mir irgendwie was fehlt oder so, wie er es jetzt ausgedrückt hat. Das war eigentlich was ganz Normales für mich.
Etwas ganz Normales ist die Lebensspende in Deutschland ganz und gar nicht. Zwar ist ihr Anteil in den vergangenen Jahren auf rund 20% bei den Nierentransplantationen gestiegen, doch in Skandinavien und den USA ist bereits jede zweite Nierentransplantation eine Lebensspende. Sehr zur Freude der Mediziner, denn laut Statistik hält ein postmortales Transplantat, also die entnommene Niere eines Hirntoten, im Durchschnitt 10 bis 12 Jahre, bei Lebensspenden beträgt der Zeitraum jedoch 15 bis 20 Jahre. Dafür gibt es 2 Gründe. Zum einen ist die Niere bei einer postmortalen Spende zwischen 8 und 20 Stunden ohne Durchblutung. Bei einer Lebensspende sind es dagegen nur zwischen 20 und 60 Minuten. Zum anderen ist bei einer Lebensspende die sogenannte Compliance besser. Das heißt, Patienten halten sich eher an die Therapievorgaben der Ärzte, beispielsweise bei der Einnahme der Immunsuppressiva.
Das ist dann insbesondere besser, wenn sie ihrem Lebensspender gegenüber sitzen am Frühstückstisch, weil es ihr Ehemann oder ihre Ehefrau ist. Das Befolgen der ärztlichen Vorgabe, insbesondere der Medikamenteneinnahme, ist wahrscheinlich einer der größten Gründe, warum diese Ergebnisse so gut sind.
Ganz gleich, ob Lebensspende oder postmortale Spende, die neue Niere ermöglicht dem Dialysepatienten eine bessere Lebensqualität. Ingrid Rossner aus Würzburg bezeichnet sich leicht ironisch als Langzeitüberlebende. Sie kam bereits 1974 an die Dialyse. Wie stark die Krankheit ihr Leben und Denken beeinflusst, das erkennt man schon daran, dass sie bei der folgenden Erzählung keinerlei schriftliche Aufzeichnungen zu Hilfe nehmen muss.
Ich wurde dann schon das erste Mal am 30.12.1975 in Heidelberg transplantiert. Leider hatte ich so eine starke Abstoßungsreaktion, dass die Niere am 9. Januar 76 wieder entfernt werden musste, weil sie geplatzt war. Also es war eine ganz akute Abstoßung. Und als ich dann wieder heimkam, wurde die Heimdialyse weitergeführt von meinem Mann. Und ich bin dann das zweite Mal operiert worden in Großhadern in München im September 85 und habe damals eine Niere bekommen, die leider nicht sehr gut war, war leider gefäßmäßig schon verkalkt. Ich habe allerdings gekämpft und habe die Niere dann bis 1997 im März funktionsmäßig so an der Grenze gehalten, dass ich also nicht an die Dialyse musste, bin im März 97 nach einer Nebenschilddrüsenoperation dann doch wieder dialysepflichtig geworden. Und von 97 bis 2007 habe ich jetzt gewartet auf eine neue Niere und habe jetzt glücklicherweise am 16. Februar 2007 eine Niere bekommen, wo alles optimal gelaufen ist. Und es ist also jetzt momentan der Stand der Dinge, dass ich also die dritte transplantierte Niere habe und mir es eigentlich bis auf ein paar kleine Wehwehchen sehr gut geht.
Gemeinsam mit ihrem Mann Ulrich engagiert sich Ingrid Rossner in der Interessengemeinschaft der Dialysepatienten und Nierentransplantierten in Bayern. Diese Selbsthilfegruppe ermöglicht den Betroffenen nicht nur den Erfahrungsaustausch und gemeinsame Freizeitaktivitäten, sie wirbt auch intensiv für Organspenden. Das ist keine leichte Aufgabe, sagt Ulrich Rossner, der selbst übrigens nicht nierenkrank ist.
Oft muss ich sagen, wenn ich in enge Gespräche komme, wo Menschen stark abgeneigt sind von der Organspende, weil sie meinen, da werden die Körper ausgeschlachtet und da werden zu viel an Organen entnommen, all die Dinge, dann muss man sich ganz klar fragen, ist man denn nicht selbst dann, wenn man ein Organ bräuchte, so ehrlich und sagt, ja, dann nehme ich keins, weil ich will ja auch keins geben. Sonst mache ich mich ja unglaubwürdig quasi. Also den Punkt, den möchte ich jedem mitgeben, dass er das ganz sauber überlegt, ob er einen moralischen Anspruch auf ein Organ hat, wenn er eins braucht, wenn er selbst nicht bereit ist, eins zu spenden.
Das beantwortet allerdings die alles entscheidende Frage nicht. Warum gibt es in Deutschland so wenig Organspender? Die Psychologin Silke Neudert sucht nach Erklärungen.
Oh, da gibt es viele Möglichkeiten. Also eine Erklärungsmöglichkeit ist sicher die mangelnde Aufklärung. Also dass viele Leute zum einen Angst haben, wenn ich so einen Organspenderausweis unterschreibe, werde ich dann medizinisch womöglich nicht mehr ordentlich versorgt. Wenn ich auf der Intensivstation liege, womöglich schalten die Geräte ab, weil sie meine Organe haben wollen. Das ist natürlich eine völlig unbegründete Angst, aber die existiert. Eine andere Angst ist sicher, wenn man was über Organspende und Organtransplantation liest, liest man häufig Berichte auch über Organhandel. Also dass das schon eine negative Assoziation mit diesem Thema schafft. Dann natürlich ein weiteres großes Problem, warum so wenige Organe dann tatsächlich auch zur Transplantation freigegeben werden, liegt in den Krankenhäusern selbst. Wenn jetzt der Fall bestünde, dass jemand im Krankenhaus eben hirntot ist und die Organe zur Verfügung stünden, muss der Arzt ja die Angehörigen fragen, ob sie die Organe freigeben, eben wenn kein Spenderausweis vorliegt. Und das ist natürlich für jeden Arzt eine ziemliche Hürde. Dafür sind die Ärzte auch nicht unbedingt ausgebildet, den Angehörigen zu fragen, ob er denn da jetzt die Organe des eben Verstorbenen freigibt.
Dabei müsste die Entscheidung für einen Organspendeausweis doch eigentlich leicht fallen. Immerhin hat man damit die Chance, auch nach seinem Tode noch Leben zu retten. Oder gibt es hier etwa religiöse Vorbehalte?
Alle Amtskirchen, auch die selteneren, das gilt zum Beispiel für den Islam genauso wie für die jüdische Religion, haben sich vorbehaltlos für die Organspende ausgesprochen und halten das für Christenpflicht in Anführungszeichen, dass man darüber nachdenkt. Insofern ist es eigentlich kein religiöses Problem. Es ist eine Sache, die in Deutschland vielleicht verbreiteter ist als in anderen Ländern, dass man über die Zeit nach seinem Tode nicht nachdenken möchte. Man sieht es auch an der Rate an Testamenten, die gemacht werden, die immer mehr abnimmt, insbesondere bei der städtischen Bevölkerung, und so ähnlich ist es vielleicht auch mit der Organspende. Es ist ein Thema, über das man ungern nachdenkt, auch wenn man es eigentlich sollte, auch wenn man dazu animiert wird von allen möglichen Stellen. Und das man dann auch gerne verdrängt.
Sagt der Leiter des Nierentransplantationsprogramms der Würzburger Uniklinik, Dr. Kai Lobau. Apropos Verdrängung.
Meiner Meinung nach kann man von jedem mündigen Bürger verlangen, dass er sich einmal im Sinne des Kollektivs Gedanken macht, was denn nach seinem Tode mit ihm passieren darf. Er kann sich ja genauso gut entscheiden, dass er keine Organe spenden möchte. Grundsätzlich sollte sich auch jeder vor Augen führen, wenn er sich nicht äußert selber, dann verschiebt er den schwarzen Peter ja nur auf seine Angehörigen. Denn im Falle des Hirntodes werden die dann gefragt, wenn er sich selber nicht geäußert hat. Und das ist keine schöne Frage, die da an die Trauernden gestellt wird, die eigentlich überraschend häufig dann doch mit Ja beantwortet wird noch. Die Widerspruchslösung, die wird nicht das grundsätzliche Problem lösen können, nämlich den Organspendermangel, aber sie wird sicherlich auf den richtigen Weg führen.
Bis dahin werden Mediziner auch weiter die Lebensspende propagieren müssen, um den Mangel an postmortalen Spenderorganen auszugleichen. Von dieser Spende, das hat die Psychologin Silke Neudert mit Hilfe von Befragungen herausgefunden, von dieser Spende profitieren übrigens nicht nur die Empfänger, sondern trotz der gelegentlich auftretenden Narbenschmerzen auch die Spender.
Also es geht denen wirklich erstaunlich gut. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass die durch diese Transplantation sich vom Selbstwert her sogar gestärkt fühlen. Also ich habe was Großartiges getan und fühle mich dadurch auch besser.
Monika Kämmerer kann das nach ihrer Nierenspende für ihren Lebensgefährten voll und ganz bestätigen.
Ja, absolut hat man ein gutes Gefühl. Also ich denke mal, jetzt mal von den Anfangsschwierigkeiten nach der Operation abgesehen, die er dann hatte, ist ja ganz logisch. Ich meine, das ist ja kein Spaziergang. Ist es natürlich ein tolles Gefühl, dass es ihm dann gut geht, wenn mal, wie gesagt, diese erste Durststrecke dann vorbei ist. Und es wird aber auch, ich sage jetzt mal, relativ schnell zur Normalität. Man denkt eigentlich nicht mehr dann drüber nach, dass ich jetzt was weniger habe oder so. Man freut sich dann einfach, dass man was zusammen unternehmen kann, dass diese Dialysezeiten eben nicht mehr da sind und ja, dass es einfach dadurch besser geht.